Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud. Heute nehmen wir unseren letzten Podcast aus der Sequenz Praxis der Entwicklungsbegleitung auf. Und du wirst uns genau wie beim ersten Podcast heute ein Beispiel berichten, wo bestimmte Sachen der Praxis der Entwicklungsbegleitung besonders deutlich sind. Da freue ich mich drauf und ich möchte dich bitten, erzähl mal, worum es geht.
Ja, hallo Michael. Ja, ich freue mich auch schon sehr und habe mir natürlich überlegt, nachdem wir beim ersten Mal ein sehr kleines Kind hatten, ein zweijähriges, und ich wollte also auf jeden Fall ein etwas älteres Kind schildern. Und ich bin dann gelandet bei einem Beispiel, was schon länger her ist. Und ich habe jetzt eben kein aktuelles Beispiel genommen, sondern eins, was ich vor einigen Jahren selbst eben mit einem Kind erlebt habe. Und dieses Beispiel habe ich ausgewählt aus zwei Gründen. Zum einen habe ich damals von diesem Kind unglaublich viel für meine weitere therapeutische oder entwicklungsbegleitende Aktivität gelernt, weil dieses Kind hat mir sehr, sehr viel beigebracht. Und das würde ich gerne einfach nochmal weitergeben. Und das Zweite ist, dass es eben schon so lange her ist, dass dieses Kind schon inzwischen eine Berufsausbildung gemacht hat. Ich weiß also, was aus ihm geworden ist. Und ich habe immer wieder mal Kinder, die ich über eine längere Zeit dann noch, wo wir noch Kontakt halten. Und ja, und das finde ich eben auch sehr spannend, wenn man dann nicht nur die Geschichte selbst hört von dem Kind, sondern auch das, wie es weitergegangen ist. Ja, ich nenne das Kind jetzt mal Fritz, weil Fritz ist in der heutigen Zeit ein Name, der nicht mehr so häufig vorkommt und damit es auf keinen Fall erkennbar ist. Ich habe Fritz kennengelernt, da war er am Anfang der zweiten Schulklasse. Die Schule hat den Eltern gesagt, sie möchten sich bitte an unser Therapieinstitut, also für Institut für Entwicklungsbegleitung, wenden. Und die Eltern haben das auch gemacht, obwohl sie selber sagten, ach, wir haben eigentlich mit ihm gar nicht so viele Probleme. Aber in der Schule gab es eben Probleme. Und diese Probleme lagen vor allem darin, dass Fritz als sehr unruhig galt. Also er war immer hibbelig, er war immer unterwegs und er hatte auch dann, die Schule hatte dazu geraten, beim Arzt das mal überprüfen zu lassen, und er hatte, wie so viele Kinder, die Diagnose ADHS bekommen. Und natürlich, was sehr häufig vorkommt, ADHS, unruhig, viel Bewegung, wenig Konzentration und so weiter. Und er sollte eigentlich auch Medikamente kriegen. Aber die Eltern haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir kommen mit ihm prima klar. Er hat noch eine kleinere Schwester, mit der ist er super toll umgegangen. Und sie sagt, wir haben hier zu Hause, natürlich ist er unruhig, natürlich braucht er viel Bewegung, aber die kriegt er dann. Er hat zum Beispiel vor einiger Zeit ein Hochbett bekommen, damit er immer auch von seinem Bett runterspringen kann, was er sehr gerne macht. Und da haben wir unten Matten hingelegt und wir können damit gut umgehen und das ist kein Problem. Und deshalb keine Medikamente. Und deshalb hat die Schule eben gesagt, ja, aber irgendwas müssen wir tun, weil wir kommen nicht mehr klar. Der sprengt uns den Unterricht, der rennt in der Klasse rum, der springt auf, der kippelt auf dem Stuhl und so weiter und so fort. Er macht Krach dabei und das geht so nicht mehr. Gut, okay. Also landete Fritz bei mir. Von vornherein ein unglaublich knuffiger Junge. Nicht sehr groß, wie ich später erfahren habe, in der zweiten Klasse, in der er war, war er aus der gesamten Klasse der zweitkleinste. Also verhältnismäßig klein, aber relativ kräftig, muskulös und eben viel in Bewegung. Ja, damals war es eben auch so, wie es auch heute zum großen Teil noch ist, dass wir in der Entwicklungsbegleitung so einen bestimmten Stundenaufbau haben. Und die Stunden in der Entwicklungsbegleitung, die beginnen immer mit dem sogenannten sensomotorischen Ausdruck. Das ist übernommen von dem Bernard Accoturier, der uns ja sehr beeinflusst hat. Und in diesem sensomotorischen Ausdruck geht es darum, dass die Kinder sich eben bewegen dürfen und ja sogar bewegen sollten. Ja. Und in diesen Bewegungsspielen und diesen Bewegungsmöglichkeiten, die sie dann bei uns in den Räumen haben, geht es eben darum, dass die Kinder in ihren Bewegungen nicht mehr darüber nachdenken, wie und sie sich bewegen und was sie da genau bewegungstechnisch machen, aber sie machen automatisch in dieser Bewegungsaktivitäten all das, was sich in ihrem Leben bisher quasi angesammelt hat an Bewegungsmöglichkeiten. Das heißt, im Grunde genommen kommt in ihren Bewegungen all das wieder zum Vorschein, was sie in ihrem ganzen Leben schon erlebt haben. Das heißt, sie bauen alle Bewegungserlebnisse auch natürlich nicht bewusst und absichtlich nachdenkend, aber sie bauen es ein. Und das heißt, wir können in der Bewegung dann auch quasi bei dem Kind durch unsere Beobachtung sehen, was ist alles wichtig in der Bewegung für das Kind. Und da fiel mir eben bei Fritz auf, dass er alle Bewegungen sehr kraftvoll machte. Und es ihm auch wichtig war, quasi mit seinen Bewegungen so etwas zu zeigen, zu demonstrieren. So, er sprang zum Beispiel sehr gerne, wie schon bei dem Hochbett von im Elternhaus. Er kletterte wahnsinnig gerne. Er machte das alles unglaublich geschickt. Und dieser sensomotorische Ausdruck, diese erste Phase ist eben dazu, dass die Kinder in ihren körperlichen Aktivitäten auch frei werden.
Ah, das ist aber spannend. Darf ich kurz fragen, gerade in dieser Phase, wird das Kind aufgefordert, was zu tun und welche Ressourcen hat es im Raum, um eben diese Bewegung auch auszuführen?
Also zunächst einmal, nein, das Kind wird nicht aufgefordert. Das Material, die Raumgestaltung ist Aufforderung genug. Und wir haben also Räume extra dafür, für diese sensomotorischen Aktivitäten, die eben nicht Tisch und Stuhl beinhalten, sondern was wir ganz viel haben, ist Material, was man unterschiedlich verwenden kann, also zur Bewegung, zum Beispiel große Schaumstoffbausteine, die also jetzt zum Beispiel, wenn dem Kind gerade danach ist, durch die Gegend geworfen werden können. Sie können aber genauso benutzt werden, um sich damit nebeneinander gelegt eine Fläche zu schaffen, auf die man dann drauf springen kann oder so etwas alles. Dann kann man sie natürlich auch hochbauen. Man kann damit Mauern bauen. Man kann Treppen bauen, alles Mögliche. Also diese Schaumstoffbausteine sind sehr individuell einsetzbar.
Super. Das heißt, das Kind kann in dieser Phase im Raum einfach machen, was es mag, und es wird gewissermaßen wohlwollend beobachtet, oder?
Ja, ganz genau.
Super.
Also es geht darum, tu, wonach dir gerade ist. Ganz genau.
Super.
Und dann haben wir natürlich noch so andere Sachen. Wir haben auch etwas festere Materialien, die man auch aufeinander bauen kann, wo man dann richtig drauf klettern kann und dann runterspringen kann. Dann haben wir sehr viele Kissen und Decken und weiche Materialien, in die man reinspringen kann. Und wir haben Seile, mit denen man quasi Sachen verknoten kann mit sich selber. Und mit diesen Decken, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, kann man sich selber quasi einhüllen, einwickeln. Und es geht eben nicht nur um die Bewegung, sondern die Bewegung kommt ja aus dem Körper. Und es geht um die körperlichen Dinge und beim Körper eben auch um die sogenannte Hülle. Unsere Hülle ist unsere Haut. Aber die Haut selber ist ja quasi nur die Oberfläche, die eigentlich sehr labbrig ist, die nicht hält. Aber die darunterliegende Muskulatur, die zusammen mit der Haut bildet unsere Hülle und damit halten wir unseren Körper. Und das ist in dem gesamten, ja, in der gesamten Betrachtung der Entwicklungsbegleitung ganz wichtig, weil das Kind in seiner Entwicklung braucht, wenn es aus dem Mutterleib kommt und den Halt und die Hülle des Mutterleibs verlassen hat, muss es sich Stück für Stück eben eine eigene Hülle aufbauen. Und das macht es durch Haut und Muskulatur, eben besonders auch durch Muskulatur. Und diese Muskulatur wird ja auch zur Bewegung benutzt. Und damit hängen Körper, Hülle, Umhüllung und Bewegung auch direkt zusammen.
Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was du da beobachtet hast.
Ja, da eben er als der Fritz als hyperaktiv galt, hat das natürlich mit seinem Körper etwas zu tun. Wie geht's dem in seinem Körper? Und das haben wir jetzt gemacht. Und dabei ist eben auch noch ganz wichtig, was mit dieser Umhüllung, dieser Muskulatur zusammenhängt, das Wechselspiel von Spannung und Entspannung, der Tonus, die Regulierung des Muskeltonuses. Denn wenn ich in die Bewegung reingehe, muss ich ja Muskeln anspannen, sonst kann ich das nicht. Und wenn ich aber Muskeln angespannt habe, ist es wichtig, dass sie sich auch irgendwann wieder entspannen können. Das heißt, dass ich so eine Phase habe, wo ja, so Ausatmung passiert. Ja, schön, gut, jetzt kann ich mich mal einen Moment setzen, legen oder eben entspannen. Und dieses Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung hat gleichzeitig mit dem zu tun, was wir in der Entwicklungsbegleitung ja auch haben, mit diesem Wechselspiel von Stabilität und Instabilität. Das heißt, Stabilität bedeutet, ich komme zur Ruhe, ich fühle mich in meinem Körper gerade wohl, ich kann mich entspannen. Und das Eingehen von Instabilitäten bedeutet, jetzt spanne ich wieder mich wieder an. Und jetzt geht's wieder los. Ich gehe in die Bewegung, in die Veränderung rein. Und genau das beobachten wir halt. Gar nicht mal, was das Kind im Einzelnen in der Bewegung tut, sondern was passiert im Körper. Wie macht es dabei? Ja, und damals fiel mir eben bei Fritz auf, dass dieses Wechselspiel von Anspannung und Entspannung bei ihm nicht so gut verlief. Der war fast immer unter Anspannung. Das heißt, auch wenn der irgendwo runtergesprungen ist, hat er sich unten, wenn er angekommen ist, gar nicht so sehr ja, das nachgespürt. Ich bin jetzt angekommen, ich habe es geschafft und jetzt bin ich hier unten und das war so weiter, sondern er ist sofort wieder aufgesprungen und weiter und das nächste und das nächste und damit wirkten seine Bewegungen zwar sehr kraftvoll und auch, wie gesagt, er hat viel, viel Fähigkeiten gehabt in seiner Motorik, aber es wirkte nicht so sehr harmonisch, sondern so ein bisschen wie getrieben und ja, ständig unter dem Druck, sich bewegen zu müssen und tatsächlich auch mit einer hohen Körperspannung. Und das ist jetzt etwas, was wir in der Entwicklungsbegleitung, worauf wir sehr achten. Weil normalerweise ist es eben so, wenn die Kinder über diese sensomotorische Phase, über diesen sensomotorischen Ausdruck in ihre Aktivitäten gehen, dass fast automatisch ein Thema, ein Inhalt dazu kommt und wir nennen das dann quasi den symbolischen Ausdruck. Das heißt, über ihre Bewegungen kommen tatsächlich all die gespeicherten Emotionen hoch. Und diese Emotionen finden den Ausdruck in dem Inhalt des Spiels. Das heißt, sie werden irgendwann zu irgendwie einem Superkämpfer oder übernehmen irgendeine Rolle, in der quasi das Gefühl, was zu diesen Bewegungen passt oder gehört, was bei ihnen hochgekommen ist, wir sagen reaktualisiert, dass dieses Gefühl jetzt seinen Ausdruck findet in der Art des Spiels. Da fiel mir eben der Fritz auf, dass der eben nur in der Bewegung blieb, aber jetzt keine Gedanken nach inhaltlichen Spielen, also scheinbar keine Gefühle, keine emotionalen Inhalte oder so auftauchten. Der tobte und tobte und fand das toll. Und ja, und das darf er natürlich auch in der Entwicklungsbegleitung und zwar so lange wie nötig. Aber wir als Begleiterin werden dann normalerweise eben, wir sind nicht nur zum Beobachten da, sondern wir werden von den Kindern einbezogen. Und eben meistens genau dann, wenn es um die emotionalen Inhalte geht. Das heißt, wir kriegen eine Rolle zugewiesen, wir spielen mit und so weiter und so fort. Und auch das war bei Fritz nicht viel da. Ich habe dann so gefragt, kann ich mitmachen? Ja, klar, komm her, toben wir zusammen rum. Wir hatten also sehr herzliches Verhältnis und er kam auch unglaublich gerne. Die Eltern waren sehr glücklich darüber. Aber es gab eben kaum Inhalte. Ich durfte mittoben. Aber allein schon, wenn er irgendwo runtersprang, dass ich, wenn ich unten war und sag, komm, soll ich dich mal auffangen? Nee, nee, kann ich alleine. Das heißt, inhaltlich gestaltete er alles alleine. Das war mir zwar damals auch aufgefallen, aber ich habe gedacht, okay, das können wir ja machen. Und er wurde dann auch im Laufe der einzelnen Sitzungen etwas ruhiger, also ausgetobter. Und ich habe ja dann natürlich auch regelmäßig Kontakt zu der Schule und die sagten auch, ja, er erzählt sehr viel über die Stunden und er freut sich. Und aber so richtig fehlte uns der Durchbruch. So dies eine grundlegende Veränderung. Und ich hatte zwar so das Gefühl, das hängt damit zusammen, dass er eben diese Emotionen nicht rauslässt. Aber wir haben ja eine Menge auch an Zeit und wir nehmen uns auch die Zeit, die das Kind braucht, um sich eben weiterzuentwickeln. Und dann haben wir nach dieser Sensomotorik und dem normalerweise symbolischen Spiel, haben wir in der Strukturierung unserer Entwicklungsbegleitungsstunden eine dritte Phase, das ist die sogenannte Repräsentationsphase, die wird abgetrennt von diesem freien Spiel und da geben wir auch etwas vor und zwar geht es darum, dass das Kind dann aus dem Bewegungsspiel herauskommt und noch einmal quasi sich zentrieren kann. Hat auch was mit Konzentration natürlich zu tun. Und da bieten wir an, der Rest, der Abschluss der Stunde, bei manchen Kindern nur 5 Minuten, bei manchen 10 Minuten oder eine Viertelstunde, je nachdem, wie viel das Kind das mag, dass das Kind entweder malen kann oder mit kleinen Bausteinen, also nicht groß im Raum mit den großen Bausteinen, mit kleinen Bausteinen baut. Oder etwas mit einem Ton oder Knete macht, etwas gestaltet. Der Hintergrund dieser dritten Phase, dieser Repräsentationsphase, ist, dass das Kind etwas gestaltet, etwas schafft aus sich heraus, was Bestand hat, was stehen bleibt, was man hinterher angucken kann. Denn wenn es vorher im Spiel, in der Bewegung, wenn die Bewegung gemacht ist, ist sie ja weg. dann kann man sich die nicht mehr angucken, sei denn man macht einen Film. Oder wenn man ein Rollenspiel spielt oder irgendetwas, dann ist das eben hinterher weg. Und da geht es bei der Repräsentation darum, dass das Kind etwas aus sich herausbringt, was aber es hinterher selber noch wieder angucken kann. Und das ist quasi etwas, das wie das innere Bild oder die inneren Bewegungen oder das, was im Inneren passiert, jetzt außen eine Gestalt annimmt. Und das kann man eben bei einem Bild machen. Da kann man mit Strichen, die bleiben bestehen. Oder mit Bausteinen, mit kleinen Bausteinen, nicht jetzt mit viel Bewegung im ganzen Raum, sondern wenn ich jetzt etwas aufbaue, das hat auch Bestand. Oder eben etwas knete oder forme aus irgendwelchen Materialien. Und das ist etwas, was wir vorgeben. Fritz machte das auch sofort mit, aber er sagte, ich will die kleinen Bausteine. Und dann hatten wir so kleine, hoffe, das ist keine Schleichwerbung, aber damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können, sogenannte Kaplar-Bausteine. Das sind so ganz kleine, schmale, ungefähr 1,5 Zentimeter breite, 10 Zentimeter lange und verhältnismäßig dünne Bausteinchen, und mit denen wollte er bauen. Und er baute immer sehr stabil auch einen Turm, immer indem er vier quasi zwei Bausteine hinlegte, zwei quer darüber, und dann kamen die nächsten. Und das machte er mit Leidenschaft und so lange wie ja er dann dazu Zeit hatte, machte das auch gerne. Interessanterweise war bei dieser Aktivität keine Unruhe da, sondern der konnte sich sehr, sehr gut auf dieses Bauen konzentrieren und einlassen, hüpfte auch nicht mehr in der Gegend rum, sein Körper war relativ ruhig, und das war schon eine sehr spannende Geschichte, die ja sich dann mir gezeigt hatte. Aber was auch hier war, dieses Bauwerk bekam keinen Namen, bekam also nicht, die Kinder erzählen manchmal hinterher drüber, was das ist und so. Nö, er hat gebaut und fertig. Und wenn ich ihn fragte, möchtest du noch was dazu sagen? Nö. Okay. Und so ging das eine ganze Zeit lang. Die Beziehung war prima, er fühlte sich wohl. Er entwickelte sich auch weiter in Richtung etwas mehr Ruhe oder Konzentration, aber so richtig der Durchbruch fehlte. Und da ist das, was ich zu Anfang gesagt habe. Dieses Kind hat mir ganz viel beigebracht. Denn ich war mit ihm zusammen etwas verhaftet in meiner Theorie. Das heißt, wir haben das gemacht, ich habe ihn beobachtet, bin auf ihn eingegangen, aber irgendwas fehlte, was ich damals auch nicht gesehen habe. Auf jeden Fall kam es aber dann trotzdem dazu, dass wir immer wieder noch anfingen, uns während der Stunde auch mal eine Phase zu unterhalten. Und dass er anfing zu erzählen von der Schule, und von dem, was sonst so passiert. Und ja, und diese Unterhaltungen. Und eines Tages, und das war dann für mich so der Schlüssel, setzte er sich hin, guckte mich an und sagte: Waltraud, weißt du, wenn man so klein ist wie ich, dann kann man nur ganz stark und ganz schnell sein, um durchs Leben zu kommen. Und das war die emotionale Äußerung schlechthin. Da fiel es mir, wie gesagt, wie Schuppen von den Augen, dass ich mitkriegte, meine Güte, ja, dem geht's gar nicht um die Bewegung, dem geht's nicht um die Freude an der Bewegung. Der muss sich ständig selber zeigen, dass er schnell und stark ist. Da ist der emotionale Schlüssel. Und ja, mir fiel fast die Kinnlade runter, dass er das auch so deutlich ausdrücken konnte. Aber er hat wahrscheinlich vorher schon das irgendwo immer deutlich gemacht. Aber ich habe es nicht gehört und ich habe es nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, okay, du musst noch mehr auf andere Sachen achten. Mir war aufgefallen, dass er nicht in dieses symbolische Spiel ging, dass er seine Repräsentationen nicht mit Gefühlen und sowas weiter zeigte, aber dass da jetzt ein Schlüssel war, das habe ich eben erst hinterher gemerkt. Auf jeden Fall habe ich mich dann mit ihm über seine Körpergröße unterhalten. Und dann kam ganz viel, das war wie so ein Türöffner, dass er dann erzählte, ja, sein Vater ist Feuerwehrmann. Und er hat seinen Vater wirklich sehr, sehr bewundert. Der war auch total liebevoll und toll mit ihm im Umgang. Und er möchte auch mal Feuerwehrmann werden. Aber sein Vater ist auch nicht sehr groß, aber groß genug für die Feuerwehr. Und er müsste ja eine bestimmte Größe haben, um auch Feuerwehrmann werden zu können. Und dann habe ich mit den Eltern besprochen, man kann ja anhand von Handknochen und so etwas alles die wahrscheinlich zukünftige Größe eines Kindes schon in etwa vorhersagen. Und dann haben die Eltern tatsächlich in Absprache mit ihm, wollen wir doch mal gucken, wie groß du mal wirst und sowas alles, diese Untersuchung machen lassen. Und es war rausgekommen, dass er circa 2 bis 3 Zentimeter größer werden würde als sein Vater. Und von da an war wirklich das Eis gebrochen. Weil er das jetzt wusste, ja, musste er nicht permanent rennen, Kraft zeigen und so weiter und so fort. Er hatte übrigens auch noch in der Schule, das hatte ich vorhin gar nicht erzählt, oft Auseinandersetzung gerne auch mit älteren Schülern, um denen zu beweisen, dass er stärker ist. Und das musste er sehr viel weniger. Und in diesem Moment, als mir so klar war, worum geht es diesem Jungen eigentlich, da hat sich auch in den Stunden ganz viel verändert. Weil ich konnte das aufgreifen und zwar gefühlsmäßig aufgreifen. Ich musste gar nicht viel sagen dazu. Aber was eben in der Entwicklungsbegleitung ja auch eine ganz große Rolle spielt, sind die sogenannten Spiegelnervenzellen. In mir hatte sich durch diese Erkenntnis ganz viel verändert. Das heißt, ich habe auch über meine Spiegelnervenzellen und bei ihm angekommen, dann eben auch etwas ganz anderes ausgestrahlt. Er hat gemerkt, er wird plötzlich verstanden und sein eigentliches Thema wird gesehen. Und dann hat er sich wirklich ziemlich rasant entwickelt und konnte dann auch immer mehr Phasen haben, wo er einfach ruhig war, wo er sich selber quasi dann auch sagen konnte, ja, es ist doch alles gut, wenn du jetzt noch klein bist, musst du nicht unbedingt so schnell und so stark sein. Und das, er hat sich dann in der Schule auch, er hatte noch was anderes in der Schule, fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar hatten die Lehrkräfte, als ich ihn damals kennenlernte, auch gesagt, dass er zum Beispiel im Mathematikunterricht immer wieder eigene Wege gehen will. Und zum Beispiel hat er darauf bestanden, noch Anfang der 2. Klasse, dass er Additionsaufgaben mit so einem sogenannten Abakus macht. Also diese Stäbe, wo man die Kugeln hin und her schiebt. Und das hat er auch gemacht und er hat damit jede Aufgabe gelöst, aber kein Mensch wusste, was er da eigentlich hin und her schiebt. Und die hatten damals gesagt, nee, du, das geht so nicht, lass das mal sein. Und da war er sehr unglücklich darüber. Aber in seinem Gehirn hatte sich irgendwas aufgetan, dass er seine eigenen Lösungen gefunden hatte. Und mit denen kam er klar, mit denen konnte er rechnen. Die anderen haben nicht verstanden, was er gemacht hat. Aber das war auch so ein Symbol dafür, dass ja die Welt ihn nicht verstanden hat, weshalb bewegt er sich so viel. Und wenn ich mir dann überlege, wenn dieses Kind Medikamente gekriegt hätte, weil es in diese Kategorie ADHS gepresst worden wäre, ja, dann hätte man alles, was das Kind letzte oder sehr viel, was das Kind ausmacht, einfach ja übergangen.
Super. Danke für diese für mich sehr spannende und lehrreiche Geschichte. Ich möchte dich bitten, noch mal ganz kurz diese Phasen noch mal kurz zu benennen. die in so einem, ja, in so einer Sequenz durchlaufen wird. Und dann nochmal die Conclusio für die Entwicklungsbegleitung. Und zwar, also einmal, was hast du davon gelernt und was möchtest du an die Zuhörer diesbezüglich weitergeben?
Ja, diese erste Phase in der Entwicklungsbegleitung, eben übernommen von Bernard Couturier, ist der sensomotorische Ausdruck. Und da geht es eben darum, dass Körperbewegungen gezeigt werden, die dann normalerweise bei jedem Menschen, übrigens nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen, wenn ich in Körperbewegungen reingehe, reaktualisieren, was habe ich in meinem Leben alles schon mal mit meinem Körper erlebt und damit auch ein Zugang zu den Gefühlen, die ich in diesen Erlebnissen hatte, hergestellt wird. Dieser Zugang wird eben auf einem Hirn, in einem Hirnabschnitt reaktualisiert, der außerhalb des Bewusstseins ist, nämlich im Zwischenhirnbereich, liegt an der Zusammenarbeit vom limbischen System, also Gefühlszentrum, und dem Aktivitätszentrum, was also Tonus, Muskulatur und aber auch Körperreaktionen quasi initiiert. Und das kommt jetzt quasi in der Bewegung wieder hoch und normalerweise geht es automatisch bei dem Kind in eine symbolische Spiel rein, wo die hochgekommenen, reaktualisierten Gefühle jetzt auch im Spiel ausgedrückt werden. Das hatte ja bei Ulf nicht geklappt. Das heißt, da bin ich schon darauf aufmerksam geworden, aber ohne dass mir der Zusammenhang so klar war. Der Zusammenhang, was da mit diesen Gefühlen ist, der wurde eben erst klar, als er mir sagte, ja, wenn ich so klein bin, muss ich schnell und stark sein. Also, dass das Gefühl eben seine Kleinheit, seine Körpergröße betraf, das war mir bis dahin nicht so klar und das hat er ausgedrückt. Und damit waren aber auch das Ausdrücken der Gefühle in seinen Bewegungen nur eben dadurch gebremst, dass er es alles um stark und schnell geht. Das hatte ich nicht gesehen und das habe ich eben hinterher erst erkannt. Und die dritte Phase, das ist diese sogenannte Repräsentationsphase, die wir abtrennen von dem Spiel, indem das Kind etwas nach außen bringt, was es dann selber auch betrachten kann. Und normalerweise passiert eben auch da, wenn ein Kind etwas gemalt hat oder gebaut hat oder geknetet hat, dass es das mit den Gefühlen, mit denen es das gemacht hat, dass es die zeigt, dass es Geschichten dazu erzählt und so weiter. Und auch das hatte ja Ulf nicht gemacht, weil wiederum diese hochgekommenen Gefühle nur damit zusammenhingen, dass er quasi stark und schnell sein musste und alles andere quasi darunter verborgen war. Und das war dann ganz, ganz spannend. Diese dritte Phase, diese Repräsentationsphase, die hat sich auch geändert, nachdem mir endlich klar war, worum es ihm ging, weil er mir dann in der, er war immer noch beim Bauen mit dem, mit diesen Bauklötzen. Und weil er mir dann sagte, Waltraud, ich baue jetzt schon so lange und jedes Mal schaffe ich es auch, dass der Turm etwas höher wird aus diesen Bausteinen. Und wenn ich irgendwann mal den Turm genauso hoch gebaut habe, wie ich groß bin, dann bin ich fertig hier. Und das war einfach, das war so genial. Dieses Kind hat mir so viel beigebracht und es war, und es ist tatsächlich so, dass wir uns dann als seine Therapiezeit klar war, dass sie sich langsam dem Ende nähern würde, dass er ganz viel Zeit hat. Ich habe gesagt, du hast heute so viel Zeit zum Bauen, wie du brauchst. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, diesen Turm so stabil zu bauen, dass er ihn so groß gebaut hat, wie er selber war, fast. Und das war also ein richtiges Freudenfest zum Abschied dann nochmal. Ja, und das habe ich selber gelernt. Ich habe vor allem habe ich gelernt, also diese Phasen nach Okothurie, die sind sehr sinnvoll, aber ich habe gelernt, noch viel genauer nicht nur hinzugucken, sondern ich würde mal sagen, hinzuspüren. damit ich noch mehr nicht nur etwas sehe oder höre, sondern tatsächlich auch fühle, was das Kind gerade fühlt. Und da hat Fritz mir wirklich einen Weg geöffnet, den ich sehr, sehr spannend fand. Und vielleicht noch zum Abschluss, deshalb, ich hatte zu Anfang gesagt, das ist etwas länger her. Und was er mir beigebracht hat, habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Aber was ist, die Geschichte geht weiter. Er ist übrigens kein Feuerwehrmann geworden. Er hat die Schule wunderbar durchlaufen. Er hat einen Abschluss gemacht und was hat er gelernt? Dachdecker. Ganz hoch hinaus. Und ihm war dann auch klar, dass er wirklich nach oben wollte und er macht diesen Beruf mit Leidenschaft.
Super. Waltraud, ganz herzlichen Dank für diese sehr eindrückliche und für mich so klare ja, Erkenntnis. Finde ich gut. Danke dafür.
Sehr, sehr gerne und ich erinnere mich eben noch sehr, sehr gern an Fritz und all das, was er mir beigebracht hat. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.